Keine für die Grossen.
Vor vielleicht etwa 10 Jahren war's, haben wir im Kanton Uri auf einer Alp oben einen Stall gebaut mit freiwilligen Helfern. Wir wurden angefragt von der politischen Gemeinde dort. Sie haben ihre Situation geschildert und wir haben in 6 Wochen mit 120 Leuten einen Stall für 100 Kühe gebaut auf der Alp oben. Und weil da oben kein Strom ist und alles bereit sein muss, habe ich mich erkundigt, wie breit dieser Stall sein muss, wie viel Platz die Kühe brauchen zum Liegen und Mittelgang und alles. Ich habe mir den Stall gezeichnet und dann habe ich im Tal unten das ganze Holz für den ganzen Dachstuhl alles bereit gemacht. Ich hatte über 100 Kubik Balken von einem Abbruch, gesunde, gute Balken, und war ein riesiger Haufen. Und jetzt hatte ich nur eine Woche Zeit, um diese Balken alle zuzusägen und dass die alles klappt. Und dann hatte ich 2 Leute, die mir halfen, einer aus Deutschland und ein Schweizer. Und ich habe einfach gewusst, wir sind mindestens eine Person zu wenig. Und ich habe gebetet dafür. Und dann kommt ein Telefon aus der französischen Schweiz. Eine Frau eines Arztes ruft an und sagt, sie hätte einen Sohn, der im Studium ist an der Universität und der hätte jetzt Ferien und er möchte eine Woche lang etwas Gutes tun, ob ich jemand brauchen könnte. Und ich habe gesagt, ja, sehr gerne. Und er kam. Er hat bei uns gewohnt. Wir haben wie gewohnt am Morgen unsere Andacht gemacht. Wir haben auch zum Essen gebetet und am Abend eine kurze Andacht gemacht und so. Und am zweiten Tag sagt der junge Mann, so während Balken herumfugen, da sagt er plötzlich, du, ich habe eine Frage. Wenn ihr da morgen und beim Essen betet, glaubst du, dass dir jemand zuhört? Denkst du nicht, dass der Schall deiner Sprache, was du sagst, nur bis an die Decke der Küche geht und dann ist fertig? Ich habe nicht viel gesagt, aber ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, wie soll ich diesem jungen, intelligenten Mann helfen? Und ich kam zur Überzeugung, dass es nur einen Weg gibt, diesem Mann einmal zu erzählen, wie der liebe Gott in meinem Leben Gebete erhört hat. Und ich habe begonnen, ihm Geschichten zu erzählen. Im Auto unterwegs, auf der Baustelle, also wo wir am Holz bereiten waren. Und 3 kurze Geschichten erzähle ich euch, die ich ihm erzählt habe. Aber es waren viel, viel mehr. Es gäbe fast ein Buch von einer Woche. Immer wieder. Und er hat immer zugehört und so. Und ich hatte keine Ahnung, wie es wirkt. Aber 3 kurze Geschichten. Ich war als Jugendleiter in der Gemeinde Chur, Graubünden. Und da hatten wir einen alten Bruder, Bruder Schneller, den hast du sicher noch gekannt. Hast du ihn? Ja, beerdigt, ja. Und das war zu der Zeit, kurz vorher, er hat noch gearbeitet. Er hat bei einer Forstekippe mitgearbeitet, da ist in Chur einmal der ganze Berg Galanda alles abgebrannt und die haben 40 Jahre aufgeforstet, bis der Wald wieder da war. Und eines Sabbats kommt der Bruder in die Gemeinde, er kam immer in die Jugendstunde, ob schon er viel älter war als alle anderen, aber er war ledig, er war alleine und so kam er in die Jugendstunde, sagt der Sigi. Und hat zu uns erzählt, ich habe meine schöne, teure Uhr verloren am Galanda oben bei der Arbeit. Habe gesagt, weißt du noch wo? Sagt er, ja, weißt du, wir haben ein weites Stück überall gearbeitet, Stauden rausgeschnitten, dass die Bäume wachsen können. Ungefähr im Gebiet weiß ich, wo wir waren, aber ich habe lange gesucht, ich habe die Uhr nicht mehr gefunden. Dann haben wir abgemacht, dass wir als Jugendgruppe mit ihm gehen am Sonntag, um diese Uhr zu suchen. Und da war auch eine Frau dabei, ein Mann dabei, der war nicht Adventist, den haben wir unterwegs getroffen, der hat ihn gekannt und der kam mit uns. Und wir haben dann den so eingeteilt, einer hier, einer hier, einer hier, die ganze Reihe. Und so sind wir durch den ganzen Wald und unten wieder das Gleiche zurück und weiter unten zurück auf die andere Seite. Und wir haben die Uhr nicht gefunden. Und bevor wir angefangen haben, hatte ich innerlich einen Kampf. Da war ein Mann, der ist nicht Adventist. Und ich habe gedacht, eigentlich wäre es richtig, wenn wir beten würden miteinander, dass der liebe Gott uns hilft. Aber ich hatte fast Hemmungen wegen diesem Mann. Habe gedacht, was denkt er, wenn wir die Uhr dann nicht finden? Versteht ihr so? So geht es euch wahrscheinlich auch manchmal. Aber wir haben gebetet. Und die Zeit lief ab. Wir haben die Uhr nicht gefunden. Wir haben uns auf den Rückweg gemacht. Kleines Weglein ging da durch den Wald. So eine Spur, kann man sagen, so ganz schmal. Und plötzlich rutscht der andere, der nicht Adventist war, rutscht aus. Und er wäre da hinuntergesaust ein Stück. Aber er hat sich noch am Gras halten können. Und er hält sich und macht einen lauten Schrei. Er hat gemeint, er hätte eine Schlange in der Hand. Wisst ihr, was er in der Hand hatte? Die Uhr. Das habe ich erzählt. Ein anderes Beispiel. Auf der Lenzer Heide oben, da hat eine Frau, als ich Buchevangelist war, ein Buch bestellt und hat gesagt, ich muss das Buch aber morgen haben. Und ich habe der Frau versprochen, dass ich es morgen in Chur auf die Post gebe, und zwar mit dem Postauto mit, dass es ankommt und dann wird es am Tag verteilt. Und jetzt, wie ich es immer hatte, am Morgen, man schläft, solange man kann. Und jetzt musste ich noch die Adresse schreiben und das Buch einpacken am Morgen. Und ich nehme meinen Kugelschreiber, ich will die Adresse schreiben. Und der Kugelschreiber hat nicht geschrieben. Habe ich geklopft und alles. Und ich habe probiert, habe einen anderen gesucht. Damals lagen noch nicht so viele Kugelschreiber herum wie heute. Heute gibt es ja ganze Büschel. Aber ich habe probiert und der hat nicht geschrieben. Und zuletzt habe ich gewusst, wenn ich jetzt renne, dann 7 Minuten bin ich am Bahnhof. Ich muss habe das Buch unter den Arm geklemmt, meine Tasche genommen, zum Haus raus und habe gedacht, ja, jetzt fahre ich halt, steige ich in dem Dorf oben aus und bringe der Frau das Buch, ich habe es ihr versprochen, und ich renne durch die Stadt Chur. Und es war genau am Morgen um die Zeit, als von der Lenzer Heide, von Arosa, vom Oberland, vom Prättigau, vom Unterland, von allen Seiten kamen die Züge und die Postautos mit allen Leuten, die in Chur gearbeitet haben. Und da ging er auf dem Trott, war ein breiter Streifen, einfach schwarz mit Leuten, ging da in die Stadt und hat sich dann verteilt. Und ich kam gerannt und ich musste durch diesen Strom durch. Und ich habe geschaut, wie komme ich durch. Und eine Frau tritt vor mich, macht einen Schritt und ich hätte sie voll umgeschossen. Ich musste sie halten, ich habe sie gepackt mit meiner Tasche und meinem Buch, habe sie gehalten. Und sage, Entschuldigung. Und sie sagt, haben Sie vielleicht das Buch bei sich? Und ich schaue sie an und das war die Frau, der ich das Buch bringen musste. Dann habe ich gedacht, bin auf den Bus gerannt, habe gedacht, ja, musste der Kugelschreiber nicht schreiben? Habe ihn aus dem Sack genommen, nochmals probiert, hat ganz normal geschrieben. Eine dritte Geschichte. Ein Freund von mir hat im Vierwaldstättersee ein kleines Schiff gehabt und er war viel am Sonntag mit dem Schiff unterwegs. Und ich habe meinem Freund viel auch Erfahrungen erzählt, wir hatten viel Kontakt miteinander. Und er war mit einem Kollegen auf dem See Und so 40 Meter vom Ufer entweg, da beim Bürgenstock, war er am Ufer. Und plötzlich fällt ihm der ganze Schlüsselbund mit Autoschlüssel, Geschäftsschlüssel, Kassenschlüssel, Hausschlüssel, alles. Einfach ein Bundschlüssel fällt in den See. Und das war dort etwa 8 Meter tief. Keine Chance zum Tauchen und diese Schlüssel zu holen. Und wie es ist, man weiß nachher, wenn man ans Ufer geht, nicht mehr, wie weit es war und wo genau es war. Und sie haben da die beiden studiert, was machen wir? Und sie haben eine lange Schnur gesucht und haben irgendwo ein Magnet aufgetrieben, ein stärkeres Magnet. Und dann sind sie wieder in ihr Schiff und sind ungefähr da hinausgefahren. Und dann haben sie die Schnur runtergelassen, raufgezogen, runtergelassen, raufgezogen. Es war nie etwas dran, einmal eine rostige Büchse und einmal sonst etwas aus Eisen, aber sonst war nichts da. Und sie haben aufgegeben und sie gehen ans Ufer und auf einmal kommt meinem Freund eine Erfahrung in den Sinn, die ich ihm mal erzählt habe. Und er sagt seinem Kollegen, du, wir können nur noch eines tun, wir können beten. Und dann sagt er, ja, beten, was nützt das? Sagt er, wohl, ich mache das. Und dann gehe ich nochmals raus. Und er hat gesagt, ja, da komme ich nicht mit, kannst du alleine fischen gehen. Und er hat gebetet, braucht auch Überwindung, ging hinaus und dann hat er seine Schnur runtergelassen, einfach irgendwo raufgezogen und der Schlüsselbund hing dran. Er war so perplex, hat nur gestaunt, wie Gott Gebete erhört. Solche Erfahrungen habe ich ihm erzählt. Und jetzt kam nach einigen Monaten dieser Brief hier. Ich habe ihn aufbewahrt. Die Einleitung, ich will nicht da viel vorlesen oder so. Sie waren miteinander mit einem Kollegen mit dem Auto am Genfersee, wo ein Fluss in den See geht. Und da haben sie einen ganzen Nachmittag miteinander verbracht. Sie haben das Auto geschlossen, Schlüssel in die Tasche und da im Wasser herumgebadet, einfach an diesem Fluss, an diesem Bach, da beim See. Und als es dann langsam kühl wurde gegen Abend und bald die Nacht kam, wollten sie ins Auto und der Schlüssel war nicht mehr da. Jetzt sind sie suchen gegangen und sie haben gesehen, dass das Suchen einfach nichts nützt. In einem großen Abschnitt von diesem Fluss- und Seeanfang und da einen Schlüssel suchen, der irgendwo mal rausgefallen ist. Und sie wussten nicht, was machen. Und jetzt kommt diesem Jungen, dem ich diese Geschichten erzählt habe, kommen meine Geschichten in den Sinn. Und er sagt zu seinem Kollegen, wir könnten auch eigentlich beten dafür. Mir hat ein Kollege mal über das Beten erzählt. Und dann sagt er, der andere hat gesagt, ja, beten. Aber er hat gebetet und hat gesagt, ich gehe nochmals zurück in den Fluss. Er ist bis zu den Knien hineingegangen und hat einfach an den Boden gegriffen und er hatte den Schlüssel in der Hand. Und dann schreibt er, er kann nicht so gut Deutsch, ich glaubte an diesem Moment an Gott wie noch nie bevor. Und ich danke ihm heute noch, dass ich auch einmal eine Erfahrung mit ihm gemacht habe. Und dann schreibt er so, Anführungszeichen, prüfe deinen Gott. Stimmt, ich habe es erlebt. Ich habe ihm gesagt, wenn du Erfahrungen machen musst, dann musst du Gott prüfen, dann musst du auch lernen beten. Und dann wirst du auch Erfahrungen machen. Aber ich sage allen, der liebe Gott, er erhört alle Gebete, aber nicht immer so, wie wir es wollen. Manchmal ist es auch gut, wenn wir den Schlüssel nicht finden. Gott macht es immer so, wie es für uns am besten ist. Darum beten wir auch, dein Wille geschehe. So, aber jetzt zur Predigt. Zeit ist schon fortgeschritten. Ich mache dafür etwas länger, oder seid ihr einverstanden? Ich lese zuerst einen Text aus 5. Mose 4, 7 bis 9. 5. Mose 4, 7 bis 9. Kein anderes Volk hat einen Gott, der ihm mit seiner Hilfe so nahe ist wie uns der Herr, unser Gott. Er hilft, so oft wir zu ihm rufen. Und kein anderes Volk hat so gute Gebote und Rechtsbestimmungen wie die, die ich euch heute gebe. Seht zu, dass ihr nicht vergesst, was ihr mit eigenen Augen gesehen habt. Haltet die Erinnerung daran euer Leben lang lebendig. Haltet diese Erfahrungen lebendig und erzählt es euren Kindern und euren Enkeln. Was sollte Mose und das Volk Israel nicht vergessen? Ich denke zum Beispiel an die 10 Plagen in Ägypten, dann an die Offenbarung am Horeb, der Durchgang durchs Meer, wie Gott die 10 Gebote gab, die Führung des Volkes durch die Wolkensäule oder durch die Rauchsäule, am Tag und in der Nacht durch die Feuersäule, so muss ich sagen. Da gab es so vieles. 40 Jahre sind sie in der Wüste gewandert und ihre Kleider wurden nicht alt. Und ihre Schuhe gingen nicht kaputt. 40 Jahre, probiert das mal. Der liebe Gott hat Wunder über Wunder getan. Und darum sagt er, vergesst das nicht und erzählt es euren Kindern und Kindeskindern. Und wahrscheinlich hat man auch aus solchen Gründen begonnen aufzuschreiben. Darum hat Gott auch geboten, diese Erfahrungen aufzuschreiben, damit es die späteren Generationen bis ans Ende der Welt, bis in unsere Zeit nachlesen können und diese Erfahrungen mitbekommen. Ellen White schreibt kurz vor ihrem Tod: Wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, dass wir des Weges vergessen, den der Herr uns führte, und dass wir die Lehren nicht beherzigen, die wir aus der Geschichte unseres Werkes ziehen sollten. Dieselben Worte wie bei Mose kann man sagen. Ich fürchte nur vor einem, sagt Schwester White, dass ihr vergesst, was am Anfang in diesen ersten Jahren, wie diese Gemeinde entstanden ist, wie das alles abgelaufen ist. Da sind Wunder geschehen, die dem ähnlich sind, was Israel beim Auszug aus Ägypten erlebt hat. Und ich denke, die meisten, die heute hier sitzen, wissen nur ganz wenig von dem, was im Anfang dieser Bewegung, wie Gott eingegriffen hat, wie Gott sein Werk gesegnet hat. Und ich möchte heute Morgen mit euch ein paar Gedanken, wie Gott gewirkt hat, auch durch Ellen White, den Gott als Werkzeug gebraucht hat. Er hat sie als Werkzeug benutzt, um diese Gemeinde ins Leben zu bringen. Beginnen wir im Jahr 1830 ungefähr. In verschiedenen Teilen der Welt gab es große Erweckungen. Das Buch Daniel wurde von vielen Menschen verschiedener Kirchen studiert. Und immer mehr Leute kamen zur Überzeugung, dass Mitte 40er Jahre Jesus wiederkommt, das Ende kommt. In Spanien verkündete das der Jesuit Immanuel Lacuza, ein ganz dickes Buch, also geschrieben, das wurde dann in Spanisch herausgegeben, in andere Sprachen übersetzt, kam auch nach Südamerika zu den Spanisch Sprechenden. Das war eine große Bewegung unter den Katholiken, was dieser Lacunza gemacht hat. In Deutschland, in Bayern, war es Wolf, Josef Wolf, der war ein Verkünder der Wiederkunft Christi. In England kamen hunderte Prediger anglikanischer Kirchen zu diesen Predigern hinzu. Und über 1000 Prediger anderer Gemeinschaften und Kirchen haben in England gepredigt, dass 1843 oder 44 oder 47 Jesus wiederkommt. Auch in Schweden, in Holland, in Russland und in anderen Teilen der Welt wurde das verkündet, aber ganz besonders in Amerika. Der Baptistenprediger William Miller, der wurde von vielen Kirchen eingeladen, hat Konferenzen gehalten. In 5 Jahren hat Miller 800 Vorträge gehalten. Und an diesen großen Konferenzen waren manchmal bis 10.000 Besucher anwesend. Und es ging bei diesen Konferenzen immer wieder um 1844, um die Wiederkunft Christi, um die Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Miller hat 3.000 Adressen gehabt von Predigern aus aller Welt, die das gepredigt haben. Und 30 Zeitschriften haben über das geschrieben, dass Jesus 1844 wiederkomme. Und wir wissen alle, er ist nicht gekommen. Die Enttäuschung war enorm und der Spott war sehr groß. Viele dieser enttäuschten Christen gaben jeden Glauben auf. Andere trafen sich da und dort in kleinen Grüppchen. Da wurde viel geweint und viel studiert und viel Bibel gelesen. Und in einer solchen Gruppe war eine 17-jährige junge Frau, Ellen Gould Harmon. Und diese Frau hat eigentlich durch ihre Gesinnung diese Gruppe zusammengehalten. Sie haben sich gefragt, warum diese Enttäuschung? Warum haben wir Matthäus 24, Vers 36 nicht gründlich gelesen? Warum, warum, warum? Und mit der Zeit stellten sie fest, dass sie Daniel nicht richtig interpretiert hatten. Sie hatten etwas anderes erwartet, als im Daniel stand. Ellen White hatte eine große Liebe zu Jesus, eine große Ehrfurcht vor der Bibel. Und sie war eigentlich die Frau, die in dieser kleinen Gruppe mitgeholfen hat, dass nicht wieder gerechnet wurde und dass sie nicht wieder eine andere, falsche Idee aufgenommen haben. Diese kleine Gruppe begann langsam zu wachsen und 1860, also 16 Jahre nach 1844, waren es schon 3.500 Glieder. 1863 war dann in Battlecreek eine Generalkonferenz, die erste, und da wurde eigentlich offiziell die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten gegründet. Es ist beeindruckend, was die Geschwister in der Zeit für Opfer gebracht haben. Da ist niemand unter uns heute, der solche Opfer bringt, wie sie alle gebracht haben, um dieses Werk zu bauen. Bruder White schreibt, in der ersten Zeit unseres Wirkens litten wir Hunger wegen Mangel an geeigneter Nahrung und wir litten Kälte wegen Mangel an passender Kleidung. Wir versagten uns selbst das Notwendigste, um für die Sache Gottes Geld zu sparen. Die haben wirklich nichts ausgegeben, was nicht zum Überleben nötig war. Und das ganze Geld haben sie gegeben, um diese Botschaft aufzubauen. Frau White hatte nie die leitende Funktion in dieser Gemeinschaft, doch ihre Ratschläge zum Aufbau des Werkes waren so weise und sie waren so überzeugend, dass eigentlich die Leute in ihrem Umfeld und auch Nicht-Adventisten zur Überzeugung kamen, dass Gott mit dieser Frau war. Ich möchte nur ein paar Beispiele aufzählen. Schwester White hat die Leiter der Gemeinschaft ermutigt, Schulen zu errichten und die Kinder zu unterrichten. Und dass sie nicht nur kopflastig werden, sondern auch Arbeit haben, dass sie mit den Händen etwas tun. Und das hat dazu geführt, dass die Adventisten heute prozentual das größte Schulwerk haben, also evangelische Schulwerk, Privatschulwerk auf der Welt. Heute haben wir 5.500 Schüler. Es sind über 1 Million Schüler in diesen Schulen, fast 100 Universitäten, Colleges, höhere Schulen und 55.000 Lehrer unterrichten diese jungen Menschen. Ellen White hat die Not gesehen der Menschen in ihrer Zeit und sie hat wirklich gesagt, wir müssen auch für die Gesundheit etwas tun. Und dadurch ist das ärztliche Werk entstanden. Heute arbeiten 86.000 Leute in den adventistischen Spitälern und Kliniken. Fast 100.000 Leute. Und sie behandeln pro Jahr ungefähr 12 Millionen Menschen, die Hilfe bekommen in diesen Spitälern. Ellen White hat die Bergpredigt gelesen. Wenn du 2 Röcke hast, gib einen dem, der keinen hat. Und sie hat das auch praktiziert mit ihren wenigen Mitteln. Und daraus entstand auch die ADRA. Wenn wir jetzt zurückgehen, geht das auf diese Gesinnung zurück. Was ihr getan habt einem dieser Geringsten, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Heute bekommen gegen 30 Millionen Menschen im Jahr Hilfe durch die ADRA. Letztes Jahr war ein ganz besonderes Jahr. Und wenn ich denke, das sind 4-mal die Schweizer Bevölkerung, die Hilfe bekommen durch dieses Hilfswerk. Frau Weid appellierte, dass wir unbedingt Literatur verbreiten sollten, Bücher drucken sollten. Sie würden die Herzen der Menschen berühren und Menschen mit der Wahrheit bekannt machen. Heute wird in 343 Sprachen gedruckt und fast durch 60 Verlagshäuser in der Welt. Wöchentlich strahlen die Adventisten weltweit Sendungen aus über 5.000 Radiostationen und 1.800 Fernsehstationen, jede Woche. Die Schulen, die Spitäler, das Hilfswerk, die Verlage, das Radio- und Fernsehwerk, alles miteinander ist zu einem unschätzbaren Segen für diesen Planeten geworden. Wir können gar nicht erahnen, wie viel Segen daraus entstand. Ich möchte nur ein Beispiel erzählen oder 2, was die Literatur bewirken kann. 1903 gab es in Rumänien keinen einzigen Adventisten. Orthodox, katholisch als orthodox, es gab keine Adventisten. Und in Friedensau haben sie gesagt, wir müssen einen Missionar nach Rumänien schicken. Und sie haben einen jungen Mann auf der Schule in Friedensau ausgesucht, und er hat gesagt, schick doch einen intelligenteren als mich. Er wollte eigentlich nicht gehen, weil er sich nicht würdig fand zu gehen. Aber sie haben gesagt, wohl, wir haben das gut besprochen. Und er ging nach Rumänien. In Bukarest hat er einen Saal gemietet, hat einen Übersetzer gesucht, den er bezahlt hat und hat mit Vorträgen begonnen. Aber sofort, nach 2-3 Abenden, wurden die orthodoxen Priester aktiv. Sie gingen zur Polizei, haben gesagt, sofort verhaften und ausweisen zurück nach Deutschland. Und die Polizei hat Folgendes gemacht. Sie hat einen Polizisten in Uniform in den Vortrag gesandt. Und dieser Polizist Der hat den ganzen Vortrag zugehört und nach dem Vortrag ist er nach Hause gegangen. Nächsten Vortrag wieder, übernächsten wieder. Er hat 4 Vorträge besucht. Und die Priester haben gesehen, das geht da weiter. Und dann gingen sie zur Königin. Und das war damals die Königin Carmen. Und die Königin Carmen hat dann auf Bitten dieser Priester diesen jungen Mann ausweisen lassen. Er wurde ausgewiesen, zurückgesandt nach Deutschland. Aber bevor er ging, haben sie ihm die Bibel und alle Bücher abgenommen. Er musste ohne etwas gehen, musste alles liegen lassen. Es ist eine längere Zeit vergangen. Da kam ein Brief aus Rumänien nach Friedensau. Und zwar ein Brief von der Königin Carmen. Und die Königin Carmen hat geschrieben, dass sie gerne das Buch In den Fußspuren des großen Arztes von Ellen White, dass sie gerne dieses Buch hätte. Die Brüder in Friedensau haben zurückgeschrieben, ja, wir haben im Moment kein Geld und wir haben keine Übersetzer, vielleicht in 2-3 Jahren. Die Königin hat zurückgeschrieben, ob sie es selber herausgeben dürfe. Und sie haben es ihr erlaubt. Und wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat das Buch sofort übersetzt und eine ganz große Auflage gedruckt. So viele Bücher, dass in ganz Rumänien alle katholischen, also orthodoxen Priester und Bischöfe, alle so ein Buch, die Kirchenleitung, alle haben so ein Buch bekommen. Und die Königin hat einen Brief dazu geschrieben, es würde sie interessieren, wie sie das Buch beurteilen. Und jetzt kamen die Briefe zurück, massenweise. War ja die Königin, oder? Muss man die Post beantworten. Und die waren wunderbar, die Urteile. Und dann hat sie mal die Kirchenleitung bei sich eingeladen und hat gesagt, ich freue mich über eure wunderbaren Urteile über dieses Buch. Aber ich sage euch jetzt, von wem dieses Buch ist. Das haben wir da den jungen Adventisten abgenommen, bevor wir ihn nach Deutschland gesandt haben. Und wisst ihr was, hat sie gesagt. Und jetzt lassen wir diesen jungen Mann wieder kommen. Der hat etwas Gutes angefangen und was da in seinen Büchern steht, ist ganz wunderbar. Dann sind sie wieder heimgegangen. Sie hat nach Friedensau geschickt. Der hat wieder seine Koffer gepackt und ist wieder zurück nach Rumänien. Und jetzt wollte er das Restaurant, also den Saal, wieder mieten, aber die Leute haben gesagt, er ist besetzt. Und dann hat er eine Woche lang da irgend gesucht in Bukarest, nichts gefunden. Dann hat er gedacht, ja, jetzt gehe ich mal an dem Abend, wo ich die Vorträge hatte, Donnerstag oder Mittwoch, weiß nicht mehr, gehe ich mal schauen, was da läuft, ob das wahr ist, dass der Saal, oder ob sie ihm nicht geben wollen. Und er kommt hinein und was sieht er? Ganze Saal voll Leute und vorne am Podium war der Polizist, der 4 Vorträge gehört hat, hatte seine Bibel in der Hand und hat Vorträge über die Bibel gehalten. Könnt ihr euch vorstellen? Dieser Polizist war der erste Rumäne, der dort getauft wurde, aber mit ihm noch 39 andere Leute. Und das Werk hat begonnen, sich auszubreiten in Rumänien wie in keinem Land hier in Europa. Wir haben oft keine Ahnung, was für ein Geschenk wir haben mit der Literatur von Ellen White. Ein Buchevangelist kam einmal im Rheintal zu einem Fabrikanten, hatte eine große Fabrik, hat ihn ins Büro genommen, hat seine Bücher zu zeigen begonnen. Dann fragt der Mann auf einmal, haben Sie auch Bücher von Frau White? Sagt er, ja, ja, habe ich. Dann hat er das gezeigt, was er hat. Hat er gesagt, schreiben Sie es auf. Haben Sie noch mehr von dieser Frau? Ja, ja, es gibt schon noch mehr. Dann hat er gesagt, ja, was gibt es denn noch? Hat er studiert und Schatzkammer der Zeugnisse und das und das. Und hat aufgezählt, einfach was er wusste. Und er hat immer gesagt, aufschreiben, schicken. Da hat er gesagt, ja, aber das kostet viel Geld, spielt keine Rolle, ich muss die Bücher haben. Dann sagt er, ja, wie kommen Sie darauf? Dann sagt dieser Fabrikbesitzer, ich habe ein Leben lang christliche Literatur gelesen,
aber ich habe erst im Alter das erste Mal ein Buch von Ellen White in die Hand bekommen. Und das ist etwas ganz anderes, was ich sonst in meinem Leben gelesen habe. Mit jedem Satz trifft diese Frau den Nagel auf den Kopf. Und ich muss alles haben, was in deutscher Sprache vorhanden ist. Ich möchte alle diese Bücher lesen. Ja, es gibt viele Leute, das begegnet auch uns immer wieder, dass sie über Ellen White schimpfen. Wenn Leute mir begegnen, mache ich es oft so, wenn sie sagen, ja, Ellen White und so weiter, dann sage ich diesen Leuten manchmal auf den Kopf zu. Ich weiß, dass sie noch nie ein Buch von Ellen White gelesen haben. Sie haben über Ellen White gelesen, von ihren Feinden, aber ein Buch von Ellen White haben sie noch nie gelesen. Und es ist fast immer so. Ich denke da an einen Pfarrer, der war so gegen Ellen White. Und ich habe ihn dazu gebracht, dass er endlich mal ein solches Buch las. Er hatte seit Jahren schon zwei Bücher von Ellen White im Büchergestell. Und er hat mir gesagt, ich habe noch nie die Deckel aufgemacht, das als Sünde betrachtet, in ein solches Buch hineinzuschauen. Und dann hat er das Leben Jesu gelesen. Und als ich ihn wieder sah, sagte er zu mir, Sigi, das ist eine gottbegnadete Frau. Ich habe jetzt begonnen, in meiner Kirche Andachten zu machen aus diesem Buch. Das ist ja wunderbar geschrieben. Ich habe ihn jetzt versorgt, dass er noch weiterlesen kann. Ja, auch auf dem Gebiet der Gesundheit hat Gott durch Schwester Weiz so vieles gegeben, was wir heute gar nicht nachvollziehen können, dass das damals möglich war, dass die Leute das damals wussten. Ein Professor McGuy, das ist ein Professor in Amerika an der Cornell-Universität, hat er viele Jahre Ernährungswissenschaft unterrichtet. Und eines Tages hat er ein Buch von Ellen White über Ernährung in die Hand bekommen. Und er hat dann daraufhin einen Vortrag über Ellen White, was sie über Gesundheit lehrt, gehalten. Und er schließt den Vortrag ab mit einigen Punkten. Zwei Punkte lese ich vor. Jeder neuzeitliche Ernährungsspezialist muss in vielerlei Hinsicht von den Schriften und der Wegleitung von E.G. White beeindruckt sein. Ihre grundlegenden Anschauungen wurden durch die wissenschaftlichen Fortschritte der letzten Jahrzehnte in einem ungewöhnlichen Maß bestätigt. Trotz des Umstandes, dass die Werke von Frau White lange vor dem Kommen der modernen Ernährungswissenschaft geschrieben worden sind, gibt es heute noch keine besseren, allumfassenderen Führer in Sachen von Ernährung. Der Springer Verlag in Deutschland hat vor ein paar Jahren, erst vor kurzem eigentlich, ich glaube 4 Jahre, ein dickes wissenschaftliches Buch herausgegeben, Ernährungsmedizinische Praxis. Und ich habe eine Ärztin gehört, die einen Vortrag hatte, und sie hat etwas über Ellen White erzählt, was da in diesem Buch steht. Und ich habe das Buch kommen lassen, habe es wieder zurückgegeben unterdessen, und da stehen ganz interessante Sachen drin. Ihr wisst ja, in Kalifornien hat man vor vielen Jahren unter Adventisten einen Test gemacht, an was sie gestorben sind, wie sie gelebt haben, was sie gegessen haben und gelesen und glauben und alles. Und man hat festgestellt, dass die Adventisten, die Männer etwa 5 Jahre und die Frauen waren 7 Jahre, länger gelebt haben als die anderen Menschen rundherum. Und dann wurden verschiedene andere, kleinere Studien gemacht. Und jetzt in diesem Buch vom Springer Verlag sind 50 Seiten einem Versuch gewidmet, den man in Japan gemacht hat. Wisst ihr, was sie dort gemacht haben? Sie haben 230.000 Menschen während 17 Jahren interviewt und betreut, um zu erfahren, wie ihr Lebensstil, was sie essen, ihre Religion und alles, was das für Wirkungen hat auf das Leben. Und es ist so, das ist die größte Forschungsarbeit, die je auf dieser Welt, auf diesem Gebiet gemacht wurde. Und wisst ihr, warum sie das gemacht haben? Die Empfehlungen für die Lebensweise verdanken die Adventisten Ellen White, steht in diesem Buch, die vor mehr als 120 Jahren diese Regeln unter ihren Anhängern verbreitete. Oft befanden sich ihre Empfehlungen nicht in Übereinstimmung mit den Ansichten ihrer Zeitgenossen. Heute aber deckt sich doch ein großer Teil auch mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und wisst ihr, was das Resultat dieser Studie war? 230.000 Menschen 17 Jahre zu betreuen. Wisst ihr, was das Arbeit und Zeit und Leute braucht, um so etwas zu tun? Am besten schnitten die Menschen ab, die in den wesentlichen Punkten der Aspekte der Lebensweise der Siebten-Tags-Adventisten entsprachen. Das ist das Resultat aus dieser Studie. Eine Frage: Wie kommt es, dass eine Frau, die wegen einem Unfall nur 2 Schuljahre die Schule besucht hat, solches Wissen hat über Ernährung, über Erziehung, über Spitäler, über Lebensweise, über alle Gebiete und ganz besonders über die Bibel? Für die Wissenschaft ist es ein Rätsel, dass eine solche Frau vor so vielen Jahren das wusste. Aber wir Adventisten, wir sollten wissen, warum sie es wusste. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten, was Ellen White dieser kleinen Gruppe, dieser Gemeinde mitgegeben hat. Darf ich mal eine Frage an euch richten? Was war das Wichtigste? Weiß jemand das? Ich lese euch ein paar Abschnitte aus dem Buch Der große Kampf. Gott will ein Volk auf Erden haben, das die Heilige Schrift und diese allein beibehält als Richtschnur aller Lehre, als Grundlage aller Reform. Ehe wir irgendeine Lehre oder Vorschrift nehmen, sollten wir ein deutliches "So spricht der Herr" dafür verlangen. Es ist die erste und höchste Pflicht jedes vernünftigen Wesens, aus der Heiligen Schrift zu lernen, was Wahrheit ist, und dann in diesem Licht zu wandeln und andere zu ermutigen, ihrem Beispiel zu folgen. Und noch ein Satz, hört ganz gut, was da steht. Wir sollten Tag für Tag fleißig in der Bibel forschen, jeden Gedanken wägen und Text mit Text vergleichen. Mit Gottes Hilfe müssen wir uns selbst unsere Meinung bilden, da wir auch für uns selbst vor Gott Rechenschaft abzulegen haben. Und das ist heute Nachmittag dann auch mein Anliegen, mit euch einiges aus der Bibel anzuschauen in der ersten Stunde. Als Ellen White starb 1915, haben viele Zeitungen in Amerika über sie geschrieben. Ein Beispiel aus New Tribune möchte ich lesen. Frau White war in verschiedener Hinsicht eine beachtenswerte Frau. Sie war tief religiös und niemand, der sie näher kannte, zweifelte an ihrer Aufrichtigkeit. Sie war eine Frau von festem Charakter und außergewöhnlich intelligent und hat ihren Stempel dem Jahrhundert, in welchem sie lebte, aufgedrückt. So hat die Welt über Frau White gedacht, als sie starb. Das Wichtigste was sie geschrieben hat, ist wahrscheinlich diese Serie Bücher. Patriarchen, Propheten, Propheten, Könige, das Leben Jesu, das Wirken der Apostel und der große Kampf. Das Buch, das Leben Jesu, beginnt: Gott ist die Liebe. Sein Wesen, sein Gesetz sind Liebe. So war es immer, so wird es immer sein. Weiß jemand, wie das letzte Buch abschließt? Der große Kampf? Ich lese euch vor. Gott ist die Liebe. Das ist das letzte im Buch Der große Kampf. Und wisst ihr, was das Zentrum von dieser Serie, von diesen Büchern ist? In all diesen Bänden ist das Zentrum Jesus Christus. Nur schon optisch. Zwei Bücher vor Jesus, zwei Bücher nachher, in der Mitte ist das Buch Das Leben Jesu. Gott ist die Liebe. Das ist unsere Aufgabe, der Welt zu sagen. Ich habe hier, zuerst noch etwas anderes. Ellen White starb 1915. 1916 starb ein anderer berühmter Mann, wenn man so sagen darf. Wisst ihr, wer 1916 starb? Ein Mann, der 7 Bände über Religion, über diese Fragen geschrieben hat. 7 Bände. Er hat zur gleichen Zeit wie Ellen White zu schreiben begonnen. Und er ist ein Jahr nach Ellen White gestorben. Der Mann in den 7 Bänden hat es 3500 Seiten. Und die Entscheidungsserie von Ellen White hat 3300 Seiten. Und dieser Mann hat gesagt, geschrieben hat, seine Bücher sind seit Jahrzehnten praktisch nicht mehr auffindbar. Sie wurden zu vielen Millionen Sätze von diesen Büchern wurden verbreitet. Sie sind weg von der Welt. Ich habe 20 Jahre lang gesucht, bis ich diese Bücher einmal fand. Und nicht selber, mein Bruder hat mir geholfen und hat einmal in einem Antiquariat noch den Rest gefunden, den ich nicht hatte. Und diese Bücher, sie werden mehr denn je verbreitet in der ganzen Welt. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Ich habe viel, viel in diesen Büchern gelesen. Es sind viele Voraussagen drin in den Büchern von Russell. Aber es ist alles anders gekommen, als was er geschrieben hat. Er war absolut ein falscher Prophet, vielleicht der falscheste Prophet, der je über Religion geschrieben hat. Was Russell geschrieben hat, war damals, haben sie es geglaubt. Und heute sind die Bücher weg, dass niemand weiß, was da drin stand. Wenn die Zeugen Jehovas wüssten, was da drin steht, ich glaube, viele würden ihre Gemeinschaft verlassen. Und bei Ellen White? Lest mal im Buch Der große Kampf das Kapitel Bestrebungen des Papsttums und dann lest die Zeitung, was heute auf der Welt geht. Wisst ihr, wo der große Vertrag gestern unterzeichnet wurde? EU-Vertrag, wisst ihr wo? Natürlich in Rom. Ohne Gott. Ja, der Papst war traurig oder böse. Ja. Aber in Rom. Ich sage euch, wenn ihr lest, was heute auf dem Gebiet Ökumene und was alles da läuft, ihr könnt das meinen, Schwester White hätte das heute geschrieben. Das ist der Unterschied. Und im Jesaja, wenn ihr Kapitel 41 bis 46 lest, da sagt Gott dem Jesaja, lasst mal diese Propheten kommen, sie sollen weissagen. Und wenn es dann eintritt, wollen wir glauben, dass sie von Gott gesandt sind. Aber dann sagt Jesaja, aber es ist kein einziger, der etwas voraussagen kann. Und dann kommt der Vers, Aber ich, der Herr, ich sage euch lange voraus und es kommt so, wie ich es euch gesagt habe. Das ist der große Unterschied zwischen den Büchern von Russell und den Büchern von Ellen White. Vielleicht darf ich dazu eine Bemerkung machen. Es gibt unter den Zeugen Jehovas viele aufrichtige Menschen, die verführt sind und nicht wissen, dass sie verführt sind. Und ich denke, Gott wird sich auch ihrer erbarmen. Das ist jetzt kein Schlechtmachen der Zeugen Jehovas, was ich hier mache, sondern das ist einfach das Beispiel, wie das eigentlich ist. Aber denken wir daran, unter Katholiken und allen Kirchen und Gemeinschaften hat es heute noch aufrichtige Menschen, die eines Tages Ja sagen werden zu der Botschaft. Ja, und jetzt komme ich eigentlich zum Abschluss. Ich habe ein ganz großes Anliegen heute an euch und das möchte ich euch vortragen. Letzten Sabbat war ja der Verlag da. Und ich habe gesagt, wir haben das nicht abgemacht, hat sich so getroffen, dass ich hier die Predigt habe und sie eine Woche vorher kam. Habt ihr alle meine Großkinder gesehen und gehört? Meine Familie war da, es hat ihnen gut gefallen hier in Reigoldswil. Aber wir haben im Verlag ein ganz großes Anliegen. Und das ist Folgendes. Vor einigen Jahren wurde dieses Buch herausgegeben, Das Leben Jesu. Und das Buch kostet in der Schweiz weit über 100 Franken im Verkauf. Ist ein wunderbares Buch, aber es ist die gekürzte Ausgabe von Leben Jesu. Und da hat es Bilder drin, die helfen, den Text zu verstehen, kleine Kästchen, zweispaltig geschrieben, Unterschriften im Text, also kleine Unterschriften, dass man Abschnitte hat und dann die Bibeltexte. Wir haben gesagt, weil dieses Buch so viel Erfolg hat, kam auf einmal der Gedanke auf, warum machen wir nicht die Entscheidungsserie, diese 5 Bänder, in einem solch schönen, und zwar nicht gekürzt, sondern die ganzen Bücher, in einer schönen Form, warum bringen wir nicht das auf den Markt, wenn das so gut ankommt bei vielen Menschen? Und der Verlag ist an die Arbeit gegangen. Wir sind jetzt 2 Jahre, oder ich weiß nicht wie lange, aber ungefähr 2 Jahre daran und sind Leute am Arbeiten. Und ich habe hier einen Prototyp. Das Bild kann auch anders aussehen, das ist einfach mal ein Muster. Die Serie soll dann so werden, diese 5 Bände. Und wie gesagt, auch zweispaltig, auch mit Bildern. Es sollen auch geografische Karten hineinkommen, über Archäologie sollen Bilder hinein. Wir möchten gerne, dass es mindestens 1000 Bilder hat in dieser Serie. Aber jetzt kommt das dicke Ende. Wir haben noch nie im Adventverlag einen so großen Brocken aufgenommen, was Finanzen anbelangt. Österreich und der Adventverlag arbeiten zusammen und ich weiß nicht, wer Bescheid weiß im Buchhandel und die Fotos und alles, was das alles kostet, dann wisst ihr, dass das in viele, viele 100.000 Franken geht. Und die Vereinigung, Deutschschweizer Vereinigung und auch die Union in Österreich haben beschlossen, dass man in beiden Ländern nach Sponsoren sucht, die mithelfen, dieses wunderbare Werk herauszugeben. Herausgegeben ist es noch, das geht noch, aber die Vorkosten sind so hoch, dass die Bücher viel zu teuer würden für die Leute. Und wir möchten gerne, dass der Preis so niedrig, so günstig als möglich ist. Und darum rufen euch die beiden Vereinigungen und der Verband, also in Österreich, sie rufen uns auf, mitzuhelfen, ein Opfer zu bringen für dieses Projekt. Am Ausgang bekommt ihr diese Mappe. Es sind 2, die es euch verteilen am Ausgang. Und da steht alles drin, was ihr über die Entscheidungsserie, also was geändert wird, kurz, und dass ihr seht, wie das schlussendlich dann herauskommen soll. Ich möchte diese Predigt mit einem Vers schließen. Wir kennen ihn eigentlich alle auswendig, aber es schadet nichts, wenn wir uns immer wieder daran erinnern. Offenbarung 14, Vers 6 und 7. Und ich sah einen anderen Engel mitten durch den Himmel fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Diese Botschaft, diesen Schöpfer Gott anzubeten, muss hinaus in die Welt. Und Ellen White hat von ihren 5 Büchern geschrieben: Die Heilige Schrift ist nicht sehr beachtet worden, so dass der Herr ein kleines Licht angezündet hat, um Männer und Frauen zu dem großen Licht zu leiten. Der Herr hat erklärt, dass diese Bücher in der ganzen Welt verbreitet werden sollen. Sie sind stumme Zeugen vor Gott, für Gott. Mit dieser Literatur soll die Bibel in den Mittelpunkt gestellt werden. Menschen sollen angeregt werden, in diesem Buch zu forschen. Und darum muss diese Literatur unter die Menschen. Johannes hat die Offenbarung abgeschlossen: Komm, Herr Jesus, komme bald. Und dann ist die Offenbarung fertig. Und das ist auch unsere Bitte. Wenn wir sehen, was alles in der Welt läuft, ich glaube, dass wir gar nicht zweifeln können, dass das sich nicht erfüllt, was Jesus vorausgesagt hat. Er kommt wieder. Möge er uns Gnade schenken, dass wir bereit sind und dass wir nicht nur für uns gesorgt haben, um einmal bereit zu sein, sondern dass wir diese Botschaft auch unseren Mitmenschen mit ganzer Kraft weitergegeben haben. Möge Gott euch und uns alle segnen in diesem Dienst. Amen. Wir wollen noch beten. Unser lieber Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus danken wir dir heute Morgen für dein wunderbares Wort, für die Bibel, für den Wegweiser, den du uns für unser Leben gegeben hast. Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns gestorben bist, dass wir einmal leben dürfen in einer wunderbaren Heimat, so schön, wie wir es in dieser Welt gar nicht vorstellen können. Herr Jesus, hilf uns, dass wir auf diesen Tag bereit werden. Aber nicht alleine. Hilf uns, dass wir alle unser Bestes tun, dass wir Prioritäten setzen in unserem Leben, dass wir anderen Menschen diese Botschaft weitergeben. Durch unser Zeugnis, durch Wort und Tat. Hilf, Herr Jesus, dass auch in dieser Gegend noch viele Menschen dich kennenlernen und finden und annehmen, bevor es zu spät ist. Ich bitte ganz besonders, segne auch die Kinder in dieser Gemeinde und die Jugendlichen. Sie haben noch viel von ihrem Leben vor sich. Hilf, dass sie sich dir weihen, dass sie in jungen Jahren diese Entscheidung treffen, so dass du sie lange als Werkzeug brauchen kannst. Und uns, die wir schon älter sind, hilf, dass wir dir treu dienen bis zum letzten Atemzug. Danke, lieber Gott, dass du unserem Leben das Ziel gegeben hast, den Sinn gegeben hast, dass wir wissen, wo die Reise hingeht. Wir freuen uns, wenn du wiederkommst. Wir danken dir für diese Hoffnung. Amen.